Hallo meine Lieben,
herzlich willkommen zurück zum Podcast Pferdetalk durch Verständnis zum Erfolg. Ich freue mich sehr, dass euch das Thema interessiert und ihr euch den Podcast anhört. Ich wollte heute über das Thema erstes eigenes Pferd mit euch sprechen, weil ich das super wichtig finde, dass man sich ganz bewusst ist, was auf einen zukommt, bevor man die Entscheidung trifft, weil es einfach eine Riesenentscheidung und vor allem eine große Verantwortung ist, die man übernimmt, wenn man sich ein eigenes Pferd kauft. Es gab viele Fragen, die ich hatte, bevor ich den Davy gekauft habe, und ich hoffe, dass ich heute euch einige davon beantworten kann, wenn ihr vielleicht auch überlegt, euch ein Pferd zu kaufen und fragt, ob ihr das alles bewerkstelligen könnt und wie das alles so ist, weil im Nachhinein ist man ja immer schlauer und deswegen versuche ich euch jetzt die Fragen, die ich hatte, hier zu beantworten. Ich selber habe auch, wie gesagt, endlos recherchiert und kalkuliert und ich hätte mir vor allem gewünscht, mehr über die Kosten lesen zu können, die so auf einen zukommen, weil das ja oft der ausschlaggebende Faktor ist, ob man sich dann ein Pferd kauft oder nicht, ob man sich's leisten kann oder nicht. Und deswegen wird das ein Punkt sein, den wir heute recht ausführlich besprechen. Aber außer den Kosten gibt's natürlich noch unglaublich viel, worauf man davor vielleicht gar nicht kommt und was es zu beachten gibt. Und über die Dinge, die ich eben alle gerne auch gewusst hätte, spreche ich heute mit euch. Ich habe euch auch auf Instagram gefragt, was ihr so wichtig findet. An alle die, die vielleicht schon ein Pferd haben, was ihr gerne im Voraus gewusst hättet. Und das war dann zum Glück auch recht deckungsgleich mit dem, was ich mir notiert habe. Also das hat sehr gut zusammengepasst. Ich muss sagen, dass ich mich immer so freue, wenn ich auf Instagram Fragen zu dem speziellen Thema bekomme, weil es einfach zeigt, dass ihr euch Gedanken macht, bevor ihr diese Riesenverantwortung übernehmt und die Entscheidung trefft. Und ich finde nämlich, man sollte sich ganz, ganz bewusst sein, was Pferdehaltung bedeutet oder generell auch Tierhaltung und ob man das möchte und überhaupt auch bewerkstelligen kann. Und ich glaube, nur so kann es dann auch gut gehen. So, dann fangen wir mal ganz von vorne an bei der Pferdesuche. Weil vor der Pferdehaltung kommt natürlich der Pferdekauf beziehungsweise davor noch die Pferdesuche. Und ich finde, da gibt's auch schon einiges zu beachten. Wir werden jetzt hier auch nicht super tief in das Thema einsteigen, weil ich glaube, darüber könnte man eine ganze Folge machen. Das können wir natürlich auch gerne mal machen. Aber ich will jetzt hier nur ein paar wichtige Dinge ansprechen, die man einfach bedenken sollte und die ich persönlich jetzt wahnsinnig wichtig finde. Ich glaube, bei der Pferdesuche ist es ein extrem schmaler Grat, den man da geht zwischen sich sehr genau zu überlegen, was man möchte und aber auch offen sein und auf sein Herz hören. Einerseits finde ich es super wichtig, sich Gedanken zu machen, was man sich von seinem zukünftigen Pferd wünscht oder sich auch erwartet, weil ich es einfach oft sehe, dass jemand unüberlegt oder vor allem nur aus Impuls ein Pferd kauft und das Pferd dann den Erwartungen überhaupt nicht entspricht und die Erwartungen auch nicht erfüllen kann, dann sind beide unglücklich und am Ende wird das Pferd sogar vielleicht wieder hergegeben und das sollte man auf jeden Fall zumindest versuchen zu vermeiden. Klar kann man das nicht immer wissen und es kann natürlich immer passieren, aber damit vermeidet man einfach oder reduziert so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit. Also, über was sollte man sich Gedanken machen? Ich finde jetzt sowas wie Rasse und Optik und so zählt jetzt nicht zu den wirklich wichtigen Kriterien, finde ich. Aber wenn wir trotzdem mal ehrlich sind, haben wir alle einen Wunsch oder irgendwas, was wir schön finden. Ich habe mir auch total einen schwarz-weiß gescheckten Tinker gewünscht und am Ende ja auch tatsächlich einen gekauft. Aber ich habe mir zum Beispiel auch Norika und noch andere Rassen angeschaut, die einfach auch in meine Kriterien gepasst haben. Was ich aber extrem wichtig finde, ist, dass man sich überlegt, was man mit dem Pferd machen möchte. Möchte man reiten? Möchte man eher zum Beispiel viel ausreiten? Oder hat man doch sogar Turnierambitionen? Wenn nämlich dein größter Wunsch ist, mit dem Pferd zu springen und du kaufst dir ein schweres Kaltblut, das allein einfach von seinen Veranlagungen vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig perfekt dafür gemacht ist, ist man vielleicht danach enttäuscht. Und das gilt es einfach, finde ich, zu vermeiden, um fair zu sein, auch zu sich selber und vor allem auch zu dem Pferd. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt, finde ich, ist das Alter und dadurch resultierend normalerweise auch der Ausbildungsstand von dem Pferd. Man sollte sich nämlich sehr, sehr genau überlegen, ob man sich ein Jungpferd zutraut und ob man die Ausbildung selber übernehmen möchte oder ob man lieber ein schon ausgebildetes Pferd möchte, mit dem man weiterarbeiten kann oder von dem man sogar lernen kann. Wenn man sich für ein Jungpferd entscheidet, sollte man nämlich auch im Hinterkopf behalten, dass auch solche Sachen wie eventuelle Kastration und solche Themen auf einen zukommen, die dann auch natürlich Kosten verursachen und mit denen man sich auch beschäftigen muss und sich mit der Thematik auseinandersetzen muss. Also einfach nur, damit einem das bewusst ist. Größe, finde ich, ist natürlich auch ein Faktor, den man bedenken sollte. Und ich meine jetzt nicht, ob Gewichtsträger oder nicht, weil ich persönlich, wenn ich ehrlich bin, dass kein Pferd wirklich ein Gewichtsträger ist. Das ist meine Meinung, sondern das sehr von der Bemuskelung abhängt und von dem Reiter auch selber, wie er sich da oben halten kann. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ich meine jetzt eher Stockmaß, weil wenn man vielleicht 1,80 ist oder so wie ich 1,75, dann ist vielleicht jetzt ein irgendwie 1,30 großes Pony nicht das Richtige für einen. Also auch da sollte man überlegen. Sonst bin ich aber auch ein großer Verfechter von auf sein Herz hören oder Bauchgefühle oder wie auch immer man das nennen möchte, weil ich glaube, je weniger man möchte, dass das Pferd, also dieses Lebewesen, einen Zweck erfüllt, desto höher ist auch die Chance, dass man sein sogenanntes Herzens- oder Seelenpferd findet, von dem immer alle sprechen, weil man da einfach ein bisschen mehr Raum schafft für Gefühl und nicht so ganz versteift auf seine Kriterien ist. Davy zum Beispiel, für mich persönlich erfüllt er seinen Zweck, in Anführungszeichen, schon allein dadurch, dass er einfach nur da ist und mit mir Zeit verbringt. Er muss auch von mir aus nicht reitbar sein, um seinen sogenannten Zweck zu erfüllen, weil er, wie gesagt, einfach nur da sein ist schon sein Zweck für mich und warum ich ihn mir gekauft habe. Ein Kriterium bei der Suche, was auch extrem wichtig ist und worüber sich, glaube ich, auch die meisten dann schon auch Gedanken machen, ist natürlich der Kaufpreis des Pferdes. Man sollte sich schon realistisch Gedanken machen, was man für ein Budget hat, aber auch, ob man für dieses Budget, das man sich setzt, auch das bekommt, was man haben möchte. Ich glaube, man kann realistischerweise sagen, dass man für 3.000 Euro kein schon erfolgreich gewesenes Springpferd bekommt, jetzt zum Beispiel. Also das ist jetzt, was ich damit meine. Man sollte aber auch vorsichtig sein bei Pferden, die besonders günstig inseriert sind. Da wäre ich auch immer sehr, sehr vorsichtig. Und ich würde auch mich mal trauen zu behaupten, dass ein gesundes und zumindest rudimentär ausgebildetes Pferd, dass man das nicht unter 3.000 Euro kriegt. Also das würde ich mich jetzt einfach mal trauen zu sagen. Und davon ausgenommen sind jetzt natürlich junge und rohe Pferde, weil der Ausbildungsstand fließt natürlich ganz, ganz extrem mit in den Kaufpreis ein. Ah, und übrigens, was vielleicht auch interessant ist, wo man sein Pferd sucht. Also ich habe Davy auf eHorses gefunden. Das ist so eine Plattform, wo Pferde angeboten werden und hab da auch überwiegend gesucht nach einem Pferd. Ich habe aber auch auf eBay Kleinanzeigen gesucht, aber muss sagen, da kam mir zumindest wesentlich mehr als auf eHorses weniger seriös vor, drücken wir es mal so aus. Aber das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl gewesen. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass man auf eBay kein Pferd kaufen kann. Mit Sicherheit kann man das und sind da auch gute Pferde inseriert. Aber ich wäre da nur einfach ein bisschen vorsichtig, aber das auf jeder Plattform. So, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, nämlich wenn wir dann gesucht haben und vielleicht auch ein Pferd gefunden haben, was wir uns anschauen möchten und dann vielleicht sogar kaufen möchten, gibt es natürlich auch einige Dinge zu beachten. Und da muss ich euch jetzt mal was gestehen, weil ich an der Stelle tatsächlich ehrlicherweise sagen muss, dass ich Davy in einer Art und Weise gekauft habe, wie ich es niemandem empfehlen würde. Das wollte ich nur sagen, damit ihr jetzt nicht denkt, ich belehre euch hier und sage euch, dass ich das alles perfekt gemacht habe und ihr müsst das genauso machen wie ich, sondern ihr sollt eigentlich genau das Gegenteil machen wie ich. Also könnt ihr hier jetzt aus meinen Fehlern lernen. Ich will damit nicht sagen, dass Davy ein Fehlkauf war, überhaupt nicht. Also ich würde ihn immer, immer wieder kaufen. Aber ich glaube, dass ich auch extrem Glück gehabt habe, dass ich ein einigermaßen gesundes und klares Pferd bekommen habe, bei der Art und Weise, wie ich ihn gekauft habe, sagen wir es so. Ich würde euch nämlich schon immer empfehlen, eine Ankaufsuntersuchung zu machen. Und zwar ganz wichtig, mit einem unabhängigen Tierarzt, den ihr euch selber sucht. Also da kann man ja dann immer in der Gegend rumtelefonieren und schauen, ob man einen findet. Bitte nehmt nicht den, den der Händler oder der Verkäufer euch vielleicht vorschlägt oder den, die am Stall haben, weil das ist dann meistens nicht so wahnsinnig objektiv. Und wie ich es vorhin gesagt habe, macht es nicht so wie ich, weil ich habe nämlich keine Ankaufsuntersuchungen gemacht. So viel zu dem Thema. Außerdem würde ich euch immer empfehlen, jemanden mitzunehmen, der Ahnung von Pferden hat. Am besten auch mehr Ahnung als ihr selber, der auch eventuell so ein bisschen neutraleren Blick auf die ganze Sache hat und vor allem auch etwaige Auffälligkeiten erkennen kann, die ihr zum Beispiel ja nicht erkennt, wenn ihr auf dem Pferd sitzt oder wenn ihr da mit so ein bisschen der rosaroten Brille drauf schaut. Auch hier wieder, macht's vielleicht nicht so wie ich und nehmt eure Mama mit, die überhaupt keine Ahnung hat von Pferden und mich nur in meiner Schockverliebtheit in den Davy bestärkt hat, obwohl ich es überhaupt nicht missen möchte, weil es nämlich total schön war, das mit meiner Mama zu machen und ich es ohne ihre Unterstützung wahrscheinlich eh nicht mich getraut hätte. Also ihr könnt natürlich trotzdem eure Mamas mitnehmen, aber vielleicht nehmt trotzdem noch eine pferdeerfahrene Person mit, die euch so ein bisschen neutraler da helfen kann. Der dritte und letzte Tipp auch zum Thema Pferdekauf ist hier, beschäftigt euch mit dem Pferd und zwar am besten alleine. Schaut, ob ihr zusammenpasst, ob ihr eine Verbindung habt, ob ihr harmoniert und einfach, ob das Gefühl stimmt. Das war nämlich eine Sache, die ich tatsächlich wenigstens auch mal meinen eigenen Tipp befolgt habe. Durch das habe ich nämlich bei der ersten Stute, die ich mir angeschaut habe, gemerkt, dass es überhaupt nicht passt. Also ich habe sie einmal angeschaut, bin sie Probe geritten, wenn man das so nennen kann. Und weil die bei mir in der Nähe war, bin ich dann am nächsten Tag nochmal hingefahren, als sie auf der Koppel stand und habe mich einfach sie zu ihr gestellt und zu ihr gesetzt, um einfach so ein bisschen zu eruieren und in mich reinzufühlen, ob das harmoniert, ob wir eine Verbindung haben, weil ich mir einfach schon am Tag, als ich sie das erste Mal angeschaut habe, einfach nicht sicher war. Und da habe ich dann tatsächlich auch gemerkt, diese Unsicherheit hat auch gestimmt, also ich hat einfach nicht gepasst. Gut, dazu muss ich auch sagen, beim Davy war es dann eh direkt um mich geschehen. Ich habe nach vielleicht, sagen wir, 2 Stunden an diesem Stall sein und 20 Minuten Probereiten, wenn es hochkommt, das Geld auf den Tisch gelegt. Das darf man echt gar nicht laut sagen, aber so war's. Und es gibt, wie ich vorhin schon am Anfang gesagt habe, bei der Pferdesuche wirklich 1000 Sachen zu beachten. Aber wie gesagt, das sprengt hier jetzt so ein bisschen den Rahmen. Aber wenn ihr möchtet, dass wir da noch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen und eine separate Folge machen, dann schreibt mir das gerne auf Instagram und dann kann ich das gerne machen. Eine weitere sehr wichtige Entscheidung, die man natürlich treffen muss, ist, in welchen Stall soll das Pferd dann kommen, wo soll es leben, und es ist natürlich eine Entscheidung, wovon auch sehr das Wohlbefinden von dem Pferd dann abhängt, deswegen sollte man sich da sehr gut Gedanken machen, ob es dann Offenstall oder Box oder Aktivstall oder was es nicht noch so alles gibt, sein soll. Wichtig ist da nämlich auch, bevor man ein Pferd kauft, herauszufinden, ob es überhaupt das, was man sich vorstellt oder wünscht, in seiner Umgebung überhaupt gibt. Und auch, ob man sich das leisten möchte oder leisten kann, weil oft gibt es da natürlich große Preisunterschiede. Aber zu den Kosten kommen wir gleich noch, da sprechen wir nochmal ein bisschen genauer drüber. Auch wenn du dir ein Jungpferd zum Beispiel kaufen möchtest, ist auch wichtig, dass du dir überlegst, ob es an diesem Stall, den du dir vorstellst, auch Möglichkeiten gibt, dass dein Pferd mit Gleichaltrigen zusammensteht und dass es Gleichaltrige um sich rum hat, weil das natürlich auch einfach wichtig für die Entwicklung ist. Und wenn du dir dann überlegt hast, wie du dein Pferd halten möchtest, dann schau dich am besten in deiner Umgebung um. Überleg dir auch, wie weit du fahren möchtest und kannst. Also wenn du mobil bist mit dem Auto, ist das natürlich was anderes, aber wenn du mit den Öffentlichen irgendwo hinkommen musst oder mit dem Radl, dann musst du dir da auch auf jeden Fall Gedanken machen, wie weit kannst du fahren, was ist realistisch, und frag dann einfach bei den passenden Stellen, die du so findest, nach, ob die auch überhaupt Platz haben, weil oft ist es natürlich auch so, dass Ställe überhaupt keinen Platz haben oder dass es Wartelisten gibt, und schau dir vor allem dann auch genau an, wie die Umstände da sind, schau dir am besten auch das Heu an, das die füttern, lass dich rumführen. Wenn du die Möglichkeit hast, sprich am besten auch mit Einstellern, und zwar abseits von den Stallbetreibern, wenn es möglich ist, weil da kriegt man meistens noch ein bisschen ehrlichere Meinungen, dass du da einfach wirklich ein realistisches Bild hast von dem Stall dann. Es wäre natürlich nämlich schlecht, wenn du dann ein Pferd gefunden hast und gekauft hast und dann hast du keinen Platz, der dir gefällt und wo du auch dann sicher weißt, dass deinem Pferd da gut geht. Dann kommen wir zu einem Thema, das, wie ich an Fragen auf Instagram oft merke, sehr wichtig ist und was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil ich mir auch darüber viele Gedanken gemacht habe, und zwar das Thema Zeitaufwand. Pferd und Reitsport ist ja, glaube ich, sehr bekanntlich ein ziemlich zeitaufwendiges Hobby. Ich glaube, das weiß jeder, nur ist immer die Frage, wie zeitaufwendig und schaffe ich das überhaupt? Da stellt sich natürlich die Frage auch immer, wie viel Zeit kann ich überhaupt aufwenden? Leiden eventuell dann andere Bereiche meines Lebens darunter? Also das sind alles Fragen, die man sich stellt oder die ich mir gestellt habe. Und Zeit ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor und wird oft auch als Belastung gesehen, merke ich auch bei Kommentaren, die man so kriegt. Aber es ist ja auch so, also zumindest geht es mir so, dass man die Zeit gerne am Stall verbringt und mit seinem Pferd verbringt. Und am liebsten, je mehr, desto besser. Ich krieg oft die Frage, ja, aber das ist doch, musst du dann da jeden Tag hin? Bist du dann jeden Tag beim Pferd? Und es wird oft als was Negatives angesehen. Aber, also ich habe mir das ja ausgesucht. Wenn ich das nicht wollen würde, würde ich es natürlich nicht machen. Man sollte sich davor auf jeden Fall schon überlegen, wie oft man realistischerweise pro Woche es an den Stall schafft und das auch definitiv in die Stallauswahl mit einfließen lassen. Weil wenn dein Pferd in einem Offenstall steht und sich selbstständig bewegen kann und im Herdenverband lebt, ist es einfach auch nicht so auf dein Kommen angewiesen. Das sollte man wirklich bedenken, wie zum Beispiel ein Pferd, das in der Box steht, um es zu bewegen und um die Bewegung zu kriegen, dass es braucht. Und da bist du dann auf jeden Fall schon mehr verpflichtet, immer an Stall zu fahren. Um euch ein realistisches Zeitverständnis zu geben, ich brauche immer mindestens eine Stunde am Stall. Also kürzer bin ich eigentlich nie da, außer der Davy sagt jetzt an einem Tag, dass er überhaupt keine Lust hat auf mich. Dann können es schon mal nur 20 Minuten sein. Das heißt, ich fahre circa 20 bis 25 Minuten an Stall und dann, wenn ich mindestens eine Stunde am Stall bin, bin ich schon mal mindestens 2 Stunden unterwegs. Und wenn ich ehrlich bin, und ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, dann sind es auch öfter mehr als 2 Stunden, sind wir realistisch. Also ich bin im Moment noch in der glücklichen Position, dass ich noch studiere und durch auch einen sehr flexiblen Job, den ich habe, mir meine Zeit relativ gut und flexibel einteilen kann und deswegen eigentlich meistens 6-mal die Woche am Stall bin. Das wird aber leider auch nicht immer so bleiben und man muss ja auch sagen, ich habe noch keine Kinder, weil das verändert natürlich auch nochmal viel. Aber ich denke schon, 4-mal die Woche sollte man es auf jeden Fall an Stall schaffen, weil man will ja auch fair seinem Pferd gegenüber sein und dem auch die Aufmerksamkeit schenken, das es verdient. Und hier ist es vor allem dann auch wichtig, dass man ehrlich mit sich selber ist. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, sich Unterstützung in Form zum Beispiel einer Reitbeteiligung zu holen. Die Möglichkeit hat man natürlich auch immer. Aber da tun sich dann andere Fragen auf, wie kann ich Kontrolle abgeben und kann ich jemand anderem mit meinem Pferd vertrauen? Also nur, dass man das auch beachtet. Auch wenn man, wie ich vorhin schon gesagt habe, Familie, Kinder oder auch nur einen Partner hat, finde ich, sollte man sich auch darüber Gedanken machen, wie die Zeiteinteilung und die Planung da aussehen könnte. In meinem Fall jetzt, mein Freund war schon sehr viel länger als Davy da, also war schon lange vorm Davy da. Und als ich in dem Entscheidungsprozess war, ob ich mir ein Pferd kaufe, habe ich auch viel mit ihm darüber gesprochen, was das eben für unser Leben bedeutet und für unsere Zeit gemeinsam, weil ich dadurch natürlich eindeutig weniger zu Hause sein werde. Ich habe das Glück, dass ich von ihm sehr viel Unterstützung bekomme und vor allem auch Verständnis. Und es ist mir aber auch immer sehr wichtig, dass er sich nicht vernachlässigt fühlt. Also das ist auf jeden Fall was, worauf ich achte. Es gibt auch absolut Tage, an denen ich Zeit für ihn und meine Beziehung einfach priorisiere und dann halt nicht zum Davy fahre. Also ich glaube, da muss man einfach eine Balance finden. So, und jetzt zu dem Thema, auf das, glaube ich, alle gewartet haben, zu unserem Hauptthema mit den meistgestellten Fragen, die Kosten. Pferdehaltung ist nämlich mit, wie glaube ich jeder weiß, recht vielen Kosten verbunden. Was auch, habe ich das Gefühl, der größte Sorgenfaktor ist, bevor man sich ein Pferd kauft. Also zumindest war es meiner und dieser Sorgenfaktor ist, glaube ich, auch immer noch vorhanden, wenn man schon eins hat. Ja, ich spreche jetzt hier aus eigener Erfahrung. Ich hätte mir das auf jeden Fall damals bei meinen Recherchen gewünscht, dass jemand die Kosten wirklich realistisch aufgelistet hätte. Und ich weiß, man redet nicht über Geld, aber das ist doch jetzt langsam auch schon veraltet. Also reden wir jetzt über Geld, würde ich sagen. Die größten Kosten oder der größte Kostenfaktor ist sicherlich die Einstellkosten, also die Stallmiete. Da ist natürlich auch ein bisschen schwer, wirklich konkreten Preis zu nennen, mit dem ihr rechnen könnt, weil das so einfach so stark variiert. Es hängt ab von wo ihr wohnt, welche Art von Stall ihr euch auswählt. Das sind alles Faktoren, die das beeinflussen. Ich sage euch aber jetzt trotzdem mal, wie es bei uns ist und wieso das bei uns so ist. Also Davy steht in einem Aktivstall. Das ist also so ein Offenstall mit so Futterautomaten. Ihr kennt es wahrscheinlich, das sind dann die Pferde, die so Halsbänder anhaben. Und dieser Stall hat absolute Vollpension. Ich muss also nichts machen, ich muss einfach nur auftauchen und mit meinem Pferd Zeit verbringen. Und der Rest wird alles für mich erledigt. Wir haben eine große Halle, wir haben einen genauso großen Reitplatz, es gibt einen Roundpen, einen Trailplatz, es ist wirklich alles vorhanden, was man sich so wünschen könnte. Was ich auch dazu sagen muss, ich wohne in einem Teil von Deutschland, in dem der Preis allein für Grund, also Wohngrund und Wohnen, einfach extrem teuer ist. Und das bedeutet dann auch, dass das Wohnen für Pferde, also die Stallmiete, einfach sehr teuer ist, weil dieser Preis für den Grund bedeutet natürlich, dass auch die Pacht teuer ist, dass das Land teuer ist, auf dem die Pferde stehen. Ich zahle für Davys Stallmiete 450 Euro. Ich weiß, es klingt vielleicht für viele von euch nach sehr viel, was es natürlich auch ist, aber für hiesige Verhältnisse ist es tatsächlich okay. Trotzdem geht es natürlich auch hier günstiger. Und ob man das jetzt glaubt oder nicht, aber es geht auch noch deutlich teurer. Wenn man zum Beispiel bereit ist, sein Pferd selbst zu versorgen, also dann dieses klassische Selbstversorgerprinzip oder zumindest einige Stalldienste oder sowas zu übernehmen, dann kann man auch sein Pferd deutlich günstiger einstellen. Also das geht absolut, da kann man sich sehr viel Geld sparen, aber muss natürlich mehr Zeit aufwenden. Meine Tierärztin hat allerdings mal zu mir gesagt, dass es hier in unserer Gegend es nicht möglich ist, ein Pferd wirklich gut einzustellen unter 350 Euro, weil allein schon das Heu einfach so teuer ist. Auch das resultiert aus den hohen Grundpreisen. Daran habe ich mich immer so ein bisschen orientiert, auch als ich für Davy einen neuen Stall gesucht habe. Trotzdem geht es und es gibt auch schöne Ställe, auch bei uns in der Umgebung habe ich auch gesehen, für sagen wir 270 oder 320 Euro. Das waren so die Preise auch, die ich gesehen habe. Es mag in anderen Regionen von Deutschland noch günstiger sein zum Beispiel. Also da muss man sich wirklich einfach auch mal informieren. Ich kann euch jetzt nämlich nicht das so pauschal sagen, nur eben für meine Gegend. Zu beachten ist natürlich auch, dass Boxen immer teurer sind als Offenställe, obwohl ich Offenställe immer auf jeden Fall vorziehe. Einfach allein für das Pferdewohl, aber auch das ist ein anderes Thema. Ja, und dann ein weiterer sehr regelmäßiger Kostenfaktor, genauso wie die Stallmiete normalerweise fast monatlich, ist der Faktor Hufpflege. Hier kommt es auch drauf an, ob euer Pferd Eisen oder irgendeine andere Art von Beschlag hat oder ob es barhuf geht. Da gibt es nämlich große Preisunterschiede auch. Bei Davy kommt unser Huforthopäde, also Davy geht barhuf. Und wir haben einen Huforthopäden und der kommt alle 5 Wochen und wir zahlen jedes Mal 50 Euro. Ich weiß, viele haben da auch größere Abstände zwischen ihren Behandlungen und zahlen vielleicht noch weniger. Aber das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen, dass einfach wesentlich schonender ist, jedes Mal nicht so extrem viel zu machen. Und vor allem kann man auch besser und nachhaltiger Fehlstellungen bearbeiten. Also das sollte man im Hinterkopf behalten. Wenn man jetzt aber ein Pferd hat, das beschlagen wird, dann kostet es natürlich mehr. Ich habe heute extra meine Freundin, die schon sehr lange Pferde hat und die immer alle beschlagen sind, gefragt, wie das bei ihr so aussieht, dass ich euch auch eine informierte Antwort hier geben kann. Weil, wie gesagt, der Davy hat keine Eisen, deswegen kenne ich mich da natürlich nicht so gut aus. Sie hat wohl einen relativ teuren, aber dafür auch sehr guten Schmied und hat da auch schon viele Horrorstories hinter sich, bis sie bei diesem gelandet ist. Deswegen ist es ihr auch wert, so viel Geld zu bezahlen. Ihr Schmied kommt alle 6 Wochen und sie bezahlt jedes Mal 170 Euro. Wie gesagt, es ist sehr viel, aber sie sagt, es ist hier in dem Fall auch sehr wert und was, wo man definitiv nicht daran sparen sollte. Es geht natürlich auch günstiger und bestimmt auch gut. Man findet sicher auch viele, die das für um die 100 Euro machen, aber ich rate wirklich jedem, sich sehr gut zu informieren in Sachen Hufe und eigentlich auch in allen Sachen, was Tierarzt und wo andere Leute an euer Pferd ran müssen, sich gut zu informieren, damit man einfach auch erkennt, ob was gut ist oder ob wo was vielleicht nicht stimmt. Und das vor allem auch bei den Hufen, weil das einfach so viel Auswirkungen auf den ganzen Körper hat. Und man sich oft durch einen guten Schmied oder guten Hufbearbeiter auch sehr viel Tierarztkosten spart. Also das sollte man nicht vergessen. Und da lohnt es sich vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen mehr zu investieren, wenn man dann auf längere Sicht gesehen weniger Tierarztkosten hat. Das muss ich hier an der Stelle, ich weiß, ich habe es gerade schon gesagt, auch nochmal betonen, aber einen guten Hufmenschen, sagen wir es mal so, erkennt ihr auf jeden Fall schon mal daran, dass er keine so riesen Abstände zwischen den Behandlungen lässt. Also 4 Wochen ist natürlich wenig, aber es gibt auch einige, die das machen. 6 Wochen finde ich auch noch okay. Alles drüber finde ich ehrlich gesagt zu lange. Und da sollte man einfach auch nicht sparen daran. Jetzt haben wir ja viele Faktoren besprochen, die so gängig sind und an die man meistens auch, glaube ich, denkt, die man schon im Hinterkopf hat, wenn man überlegt, sich ein Pferd zu kaufen. Aber es gibt noch einen auch relativ großen Kostenfaktor und zwar, das sind Versicherungen. Eine Versicherung, die in den meisten Stellen zum Beispiel Pflicht ist, ist die Pferdehaftpflichtversicherung. Die gehört, finde ich, absolut dazu, also ohne geht's nicht. Ich zahle für Davies Haftpflichtversicherung, glaube ich, 105 Euro im Jahr. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und ich habe da sehr drauf geachtet, dass das gebisslose Reiten beinhaltet ist und mitversichert ist, weil nicht in jeder Versicherung ist es mitversichert und wenn ihr das vorhabt, vielleicht auch nur im Gelände oder ab und zu mal, solltet ihr da auf jeden Fall drauf achten. Und dass ihr auch wisst, welche Versicherung das ist. Also meine ist von NV Versicherung, heißt das Versicherungsunternehmen. Und die Versicherung selber heißt NV Pferdepremium Plus 2.0. Und ich muss es auch hier nochmal dazu sagen, es ist natürlich keine Werbung. Ich musste noch keinen Fall einreichen. Also ich habe sie zum Glück noch nie gebraucht. Deswegen kann ich euch jetzt leider auch nichts von der Abwicklung erzählen. Meiner Meinung nach in Sachen Versicherung noch ein weiteres absolutes Must-Have ist eine OP-Versicherung, weil die Kosten für eine Operation oder auch einfach nur einen Klinikaufenthalt einfach wirklich bei Pferden utopisch sein können und man da einfach abgesichert sein sollte. Die gängigste, die man da so sieht, ist von Uelzener und die kostet, glaube ich, um die 23 Euro im Monat. Also das ist was, was man sich wirklich gönnen sollte, weil man einfach in der Lage sein möchte, dass wenn sein Pferd zum Beispiel eine Kolik hat und in die Klinik muss oder tatsächlich operiert werden muss, dass man das machen kann und nicht die Gesundheit von seinem Pferd daran dann scheitert. Ich habe allerdings noch etwas mehr und zwar eine wirkliche Krankenversicherung für Davy. Das bedeutet, dass alle Tierarztkosten auch übernommen werden, also nicht nur Klinikaufenthalte oder OPs. Allerdings gibt es da eine Selbstbeteiligung von 500 Euro jährlich und die Versicherung ist extrem teuer, das muss man einfach sagen. Ich zahle dafür einen Beitrag von 119 Euro im Monat. Das ist die Pferdekrankenversicherung von Uelzener. Aber da muss ich sagen, dass ich glaube, dass ich die nicht unbedingt empfehlen kann, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest. Und ich habe sie ja jetzt schon einige Male in Anspruch genommen, weil der Davy auch einen Sehnenschaden hatte etc. Weil man einfach schon sehr viel bezahlt, bevor die Versicherung greift. Also sie hat mir zwar schon sehr viele Tierarztrechnungen bezahlt, aber die hätte ich auch von den Gebühren bezahlen können. Und deswegen kann ich das nicht empfehlen. Allerdings kann ich den Versicherungsgeber, also Uelzener, kann ich schon empfehlen. Da war ich mit dem Kundenservice und mit der Abwicklung wirklich immer sehr zufrieden. Es hat alles immer sehr gut funktioniert. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, kommen wir nochmal kurz zu den Tierarztkosten, was auch zum Beispiel das Impfen beinhaltet. Hier lässt sich natürlich auch überhaupt keine genaue Zahl nennen. Aber was ich auf jeden Fall empfehle, was ich auch mache und wo ich auch den Tipp bekommen habe, ist wirklich monatlich Geld auf die Seite zu legen, dass man einfach für etwaige Kosten, die immer kommen können, man weiß es nie, gerüstet ist. Ich glaube, ich werde es auch so machen, dass wenn diese Versicherung nach 3 Jahren ausgelaufen ist, die Krankenversicherung, dass ich die 119 Euro einfach monatlich auf die Seite lege, und die dann für Tierarztkosten hernehme, weil das ist wirklich schon eine ganz schöne Summe. Das muss auch nicht so viel Geld sein, das man zur Seite legt. Aber man sollte einfach, wenn mal größere Summen anstehen, das bezahlen können. Beim Impfen kommt es auch immer drauf an, was man so impfen möchte. Ob nur Tetanus oder zum Beispiel auch Influenza und Herpes. Es kommt auch drauf an, was der Stall möchte. Es gibt auch zum Beispiel Ställe, die sagen, man muss Herpes impfen. Oder wenn man mit seinem Pferd aufs Turnier möchte, muss man meistens auch Influenza impfen. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, weil wir das aber alles nicht machen. Also weder benötigt unser Stall eine Herpesimpfung, noch fahre ich auf Turniere. Impf ich Davy nur gegen Tetanus. Und ab März aber auch auf Empfehlung von meiner Tierärztin dann gegen den West-Nil-Virus. Genau, könnt ihr euch einfach mal einlesen, was das ist. Davy war, soweit ich weiß, überhaupt nicht geimpft, als ich ihn gekauft habe. Zumindest stand da nichts in seinem Pass, aber da stand auch grundsätzlich fast gar nichts drin. Aber ich habe ihn auf jeden Fall dann nochmal grundimmunisiert gegen Tetanus. Das hat mich, glaube ich, insgesamt jetzt ca. 60 Euro gekostet und muss dann jetzt alle 2 bis 3 Jahre aufgefrischt werden und kostet dann, glaube ich, wieder um die 40 Euro, würde ich jetzt schätzen. Also das sind keine Riesenkosten, aber natürlich welche, die man wissen sollte. An der Stelle, finde ich, passt jetzt ganz gut, können wir gleich noch über das Entwurmen sprechen. Man hat die Möglichkeit natürlich ganz normal regelmäßig zu entwurmen oder man entwurmt selektiv. Das bedeutet, dass man die Pferde auf Würmer testet, indem man eine Kotprobe sammelt und die dann in ein Labor schickt oder bringt. Also da gibt's mehrere Möglichkeiten. Und dann entwurmt man nur so, wie Würmer vorhanden sind. Also bei uns gab's jetzt gerade wieder Kotprobe und Davy musste zum Beispiel nicht entwurmt werden, weil es konnten keine Würmer nachgewiesen werden. Das ist einfach eine schonendere Art, weil jede Wurmkur wirklich den Organismus von Pferden belastet. Dann hat man die Möglichkeit, einfach nur zu entwurmen, wenn es gezielt notwendig ist auch. Trotzdem muss man aber auch bei selektiver Entwurmung einmal im Winter entwurmen, weil manche Würmer in den Tests nicht erkannt werden können. Also das einfach nur als kleine Notiz am Rande. Bei erwachsenen Pferden empfiehlt man so zwischen 2 und 4 Wurmkuren pro Jahr. Meistens wird es vom Stall vorgegeben, wann man entwurmt. Also da könnt ihr euch dann dran orientieren. Eine Wurmkur kostet so zwischen 20 und 30 Euro. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel der Stall abnimmt. Also je mehr Wurmkuren natürlich benötigt werden, desto günstiger ist es normalerweise. Wenn man selektiv entwurmt, was wir machen, ist es ein bisschen anders. Wir zahlen jedes Mal 20 Euro für die Kotprobe. Und wir haben da Glück, das wird vom Stall aus organisiert und dann in ein Labor geschickt. Von meinem alten Stall kenne ich es aber auch so, dass man seine Kotprobe zum Beispiel in eine Pferdeklinik in der Nähe bringen kann und die das dann für einen testen. Aber es gibt auch Unternehmen mittlerweile, die das machen. Das sieht man ja immer wieder auf Instagram. Habt ihr wahrscheinlich auch die Werbung schon dafür gesehen für, ich glaube, Veveto heißt es. Das kann man auch sicher gut machen und das ist dann auch eine Möglichkeit, wie man selektiv entwurmen kann. So, dann kommen wir zum nächsten Posten und zwar den Futterkosten. Auch hier ist es natürlich schwierig, eine klare Summe zu nennen. Es tut mir auch leid, dass ich das immer wieder sagen muss. Aber ich erzähle euch einfach meine Erfahrungen damit. Das Wichtigste ist natürlich, dass die Pferde genug und vor allem hochwertiges Rauffutter, also Heu, haben. Das ist allerdings meistens in der Stallmiete mit inbegriffen. Und dazu kommen aber natürlich meistens noch alle möglichen Zusatzfutter, die man so als Pferdebesitzer gerne füttern möchte. Ich habe das Glück, dass bei uns auch noch Mineralfutter und Kraftfutter in Form von Hafer mit inbegriffen ist. Davy steht ja in einem Aktivstall, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und da gibt es einen Kraft-Mineralfutter-Automaten. Da kommt beides gleichzeitig raus. Und deswegen ist es da auch eine Stallmiete mit inbegriffen. Ich würde aber trotzdem mal behaupten, dass jeder irgendwas zufüttert, egal ob es jetzt wie bei uns die Klickerleckerlis sind oder jegliches anderes Zusatzfutter, was es noch so gibt. Und ich würde da auf jeden Fall im Monat schon so um die 20 bis 50 Euro mit einrechnen noch. Kosten wie Reitstunden oder generell Trainerstunden und auch Zubehör dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ich habe, bevor Corona kam und Davy sich verletzt hat, einmal im Monat Unterricht genommen und das hat mich 70 Euro für 1,5 Stunden gekostet. Das habe ich mir allerdings immer mit meiner Stiefmutter geteilt. Da bin ich eine Dreiviertelstunde geritten und sie eine Dreiviertelstunde geritten. Das war dann immer sehr praktisch. Das fällt natürlich im Moment weg. Davy hatte ja auch einen Sehnenschaden. Und wenn wir da jetzt so weit sind, dass wir auch tatsächlich wieder mit wirklicher Arbeit anfangen können, plane ich auch nicht nur wieder Reitstunden zu nehmen, sondern mir auch Hilfe für die Bodenarbeit zu holen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, das ich habe. Das handhabt jeder individuell und was es kostet, variiert natürlich auch. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, zumindest ab und zu Stunden zu nehmen und deswegen das schon mit einzuberechnen, weil sich einfach davor ist niemand gefeit, so leicht Fehler einschleichen, die dann bleiben und die man selber vielleicht nicht merkt, weil man sitzt ja drauf und kann sich selber nicht beobachten. Und deswegen ist es einfach hilfreich, so ein paar Korrekturen von außen zu bekommen, von jemandem, der dich auch beobachten kann. Dann zum Thema Zubehör. Da sind natürlich die Kosten am Anfang wahnsinnig hoch, weil man alles neu braucht und noch nichts hat. Vor allem ein guter Sattel, an dem man auf jeden Fall nicht sparen sollte, kann gut mal um die 2.000 bis 3.000 € kosten. Ich glaube, meiner hat ja auch 2.700 € oder so gekostet. Auch für Putzzeug, Halfter, alles Mögliche, diese ganze Grundausrüstung, Futterschüssel, mir fällt jetzt nicht mehr ein, aber ihr wisst schon, was man halt alles so kaufen kann. Habe ich, glaube ich, auch einmalig dann nochmal 250 € oder sowas ausgegeben. Und dann braucht man natürlich noch irgendeine Art von Zäumung, egal was man da möchte. Aber da sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass nicht nur das Pferd in der Anschaffung teuer ist, sondern auch die Ausrüstung wirklich. Vor allem, weil man auch ja in gute investieren sollte und da nicht dran sparen soll, weil einfach dir dem Pferd auch angenehm sein soll. Und wenn wir auch mal ehrlich mit uns selber sind, kauft man ja nach der ersten Grundausrüstung immer noch irgendwelche Sachen, einem fällt immer noch irgendwas ein, was man gerne hätte oder in manchen Fällen auch braucht. Ja, und dann habe ich einfach noch so ein paar Gedanken, die ich teilen wollte. Und zwar auch, dass wenn man dann ein Pferd gekauft hat und uns bei sich hat und man sich entschieden hat, finde ich, ist es auch immer wichtig, dass man jemanden hat oder auch mehrere, denen man Fragen stellen kann am Anfang, wenn man sich noch unsicher ist. Und da ist es auch so wichtig, dass man jemanden hat, dem man wirklich vertrauen kann. Bei mir war das zum Beispiel meine Stiefmutter und auch meine beste Freundin. Die mussten von mir beide am Anfang wirklich sehr viele Fragen aushalten, muss ich zugeben. Andererseits finde ich es aber auch super wichtig, dass man sich wirklich selber informiert und auch auf seine eigenen Instinkte und auf sein eigenes Bauchgefühl hört. Man kennt sein Pferd, man kennt sich selber. Und es wird so, so, so viele Leute geben, die dir reinreden möchten und die alles besser wissen. Und da muss man es wirklich schaffen, sich nicht verunsichern zu lassen und sich vor allem nicht von seinem Weg abbringen zu lassen. Und ich weiß, es ist wesentlich leichter gesagt als getan. Das weiß ich selber sehr gut. Aber man muss sich wirklich genau aussuchen, von wem man Ratschläge annimmt und von wem nicht. Das lernt man mit der Zeit immer besser zu navigieren und zu differenzieren und dann auch zum Glück auszublenden, obwohl sich's immer mal wieder reinschleicht, die Zweifel. Was ich auch noch erwähnen wollte, dass man sich Gedanken machen sollte, wie man sein Pferd vor allem im Notfall, da hat mich eine Followerin auf Instagram draufgebracht und das wollte ich hier auch nochmal anmerken, wie man sein Pferd vor allem im Notfall in die Klinik oder so transportieren kann. Oder wenn man zum Beispiel zu einem Kurs fahren möchte, der irgendwo anders ist oder auch die Abholung beim Kauf, also das ist ja auch so ein Fall. Die jüngeren Generationen, wo ich ja auch dazu gehöre, haben nämlich leider auch nicht mehr automatisch den Hängerführerschein. Und da braucht man dann ja auch noch jemanden, der fahren kann und man braucht einen Hänger. Das sollte man einfach nur im Hinterkopf behalten, dass man da im Notfall jemanden weiß, der einem da helfen kann. Also bei uns am Stall ist es zum Beispiel so, dass der Stallbetreiber, der hat einen Hänger und für Notfälle kann man sich den auf jeden Fall immer leihen. Und abholen war ich mit meinem Papa, der konnte fahren und meine Stiefmutter hat uns von ihrer Freundin einen Hänger organisiert. Ich habe aber auch noch meine Freundin, die auch einen Hänger hat und bestimmt mir auch im Notfall helfen könnte. Also einfach nur, dass man da auch dran denkt. Was ich auch einfach wichtig finde, ist, dass ihr euch am Anfang ganz viel Zeit lasst, um einander wirklich kennenzulernen und eine Beziehung aufzubauen, ohne viel Anforderungen erstmal, dass ihr euch aneinander gewöhnen könnt und sich vor allem euer Pferd wirklich einleben kann und sich an die neue Umgebung gewöhnen kann. Und dann, glaube ich, steht dem Ganzen auch nichts mehr im Wege. Das ist jetzt erstmal alles, was ich so zu dem Thema erstes eigenes Pferd so zu sagen habe und mir eingefallen ist. Und ich hoffe, ich habe euch damit ein paar Informationen gegeben und auch Hausnummern, was man so beachten muss und was es alles kostet. Ich weiß, es ist immer schwierig, weil man es einfach so pauschal nicht sagen kann, aber ich habe mich wirklich sehr bemüht, euch da eine Vorstellung zu geben. Und ihr könnt mir natürlich immer sehr gerne noch weitere Fragen stellen, auch welche, die vielleicht dann privater sind, die ich jetzt hier nicht besprochen habe. Immer gern auf Instagram unter @irishcopdavy. Da beantworte ich euch das alles wahnsinnig gerne, wenn ich irgendwas vergessen habe. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen und auch nochmal so an die Anfangszeit mit dem Davy zu denken und an den ganzen Prozess. Da erinnere ich mich nämlich wirklich auch sehr, sehr gerne zurück. Und es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, ihr Lieben.